Herzlich willkommen beim Podcast des IFK, des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz. Dieser Podcast hier, der begleitet die Tagung There's a Rumor Going Round. Und ich freue mich sehr, heute Marc Siegel begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich auch hier zu sein.
Du schreibst in einem Buch zum Gossip of Images, also zum Klatsch der Bilder, könnte man vielleicht sagen.
Ja, kann man auch sagen, ja.
Jetzt widmet sich diese Konferenz, diese Tagung ja vor allem dem Gerücht und es wurden jetzt hier in den vergangenen Tagen schon mehrere Angebote gemacht in Bezug auf Begriffsdefinition, ne? Womit haben wir es da zu tun beim Klatsch gegenüber dem Gerücht? Es wurde auch schon über Memes gesprochen. Die Anekdote ist heute dazugekommen. Wie würdest du jetzt wiederum eben den Gossip, den Klatsch verorten? Was unterscheidet ihn vom Gerücht und was interessiert dich am Gossip?
Ja, danke. Das ist eine wichtige Frage. Und nach der Tagung bin ich dann zum Teil verwirrt, inwiefern manche Differenzen zwischen Klatsch, Gerücht, Verschwörung und auch wie du sagst, so die Rolle des Anekdoten, wie man so wissenschaftlich oder produktiv relevante Differenzen machen kann. Und wann, vielleicht ist es die Frage, wann sind solche Definition, so Klarheit in der Distinktion zwischen diesen Begriffen wichtig und wann ist es nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist für mich, ich neige zu Gossip als zu Gerüchten. Ich finde, dass Gerüchten, lass uns sagen, dass Gerüchten brauchen Menschen nicht, aber Klatsch verlangt Menschen. Das, was ich damit meine, ist, dass Gerüchten, man sagt so, ein Gerücht zirkuliert, aber Klatsch wird verteilt, wird vermittelt, wird weitergegeben. Klatsch, eher Gossip, weil ich Klatschen, das englischsprachige Wort Gossip, hat seine eigene Geschichte, worüber wir sprechen können, aus Klatsch oder Klatsch und Tratsch. Soweit ich das auf Deutsch verstehe. Und es gibt Ähnlichkeiten mit Gossip und Klatsch. Ich kenne mich nicht so gut aus mit der so Geschichte, Etymologie von Tratsch. Aber Gossip im Unterschied zu Gerüchte hat immer was mit Menschen zu tun, so der Inhalt auch, nicht nur der Zirkulationsmodus, was Verbindungen zwischen Menschen verlangt, aber auch der Inhalt von Gossip ist in der Regel vielleicht nicht normative Verhalten von anderen Menschen. Es kann so Menschen, deren Verhalten aus der Norm fallen. Und man findet das wichtig anzusprechen. Und das interessiert mich. Natürlich kann bestimmte Themen, die sich mit Menschen zu tun haben, mit dem Verhalten von Menschen, sei es emotionale Transgressionen, sexuelle Transgressionen, soziale Transgressionen, so Alkoholismus oder Homosexualität, wenn das nicht erwartet ist von jemandem, oder so eine übertriebene emotionale Reaktion auf etwas, solche Beispiele von menschlichem Verhalten können manchmal den Stoff von Gerüchten sein, wenn sie vielleicht größere politische, gesellschaftliche Implikationen mit sich tragen. Dann kann Gossip zum Gerücht, würde ich sagen, so auf der inhaltlichen Ebene. Aber manchmal bleibt das wirklich nur auf der zwischenmenschlichen Ebene, soziale Ebene. Ja, und so erstmal, Gossip interessiert mich sehr, weil es so ein wesentlicher Aspekt der queeren Communities ist, weil es Teil der so ein wesentlicher Aspekt der Geschichte, würde ich sagen, von queeren Communities. Und manche WissenschaftlerInnen betrachten, dass es sogar fast Gossip aus Urszene der queeren Identitätskonstruktion ist. So wie der Wissenschaftler Douglas Crimp, den ich in meinem Vortrag zitiert habe, dessen Betrachtungen zu Gossip im Kontext der Entwicklung von Queer-Aktivismus und von Queer-Studies eingebettet ist und dessen Betrachtungen zu Gossip wichtig sind für seine Auseinandersetzung mit Queer-Identitätskonstruktion als schon an sich relational und provisorisch und nicht fixiert, nicht essentiell, sondern konstruiert, diskursiv. Und in diesem Sinn, wenn man will, ein Diskurs oder ein Kommunikationsmedium wie Gossip.
Mhm. Interessant. Also, dass eigentlich immer dieses sowohl Unfertige als auch die kollektive Produktion am Gerücht eigentlich in einem Näheverhältnis steht zu queeren Identitätskonstruktionen, die immer auch in irgendeiner Form als sich im Wandel vollziehend befinden. Ist das so gemeint?
Wenn wir das Wort Gossip mit Gerücht ersetzen können, würde ich sagen, das ist so gemeint.
Genau so. Da habe ich jetzt nicht der gescheitert, natürlich, genau.
Ja, nee, das ist okay, ja. Total verständlich. Auch bei der Tagung, wo es war eine großartige Tagung, wo so viel reingebracht wird, aber manchmal wir nicht Menschen mit verschiedenen Definitionen arbeiten und ich glaube, die Grenzen zwischen Gossip und Gerücht und Verschwörungstheorien nicht immer eindeutig gemacht worden sind, wo ich glaube, es produktiv wäre, die ab und zu machen. Mhm. Ich verstehe das. Aber ja, Gossip interessiert mich auch, weil es ist eine Geschichte, es ist so auf vielleicht sozial verstanden Gossip. Die Verbreitung von Gossip ist ein Weg, erstmal Intimität zu schaffen. Es ist ein Weg, Vertrauen auszutesten. In der Regel klatscht man nicht mit Menschen, den man nicht kennt, weil Klatsch geht um andere Menschen und man weiß nicht, ob dieser Mensch befreundet ist mit dieser anderen Person. Man will aufpassen und so Klatsch, aber Klatsch zugleich kann ein Weg sein, Klatschen Vertrauen zu schaffen. Und irgendwie abzutesten, wie viel kann ich sagen, wie viel kann ich verraten zu dieser Person. Und wenn ich so eine Art geheim zirkulierende oder indiskret, subterran zirkulierende Klatsch weitergebe an jemanden, dann habe ich eine Art Bündnis mit dieser Person. Das ist eine Art Intimität, was ich geschaffen habe. Natürlich auf Kosten von einer Dritte, über den wir klatschen. Aber das ist trotzdem eine Art Intimität. Und das finde ich, diese Intimität finde ich sehr spannend. Und ich finde es interessant, eine Wissensproduktion, die abhängig ist von, lass uns sagen, intime, zwischenmenschliche Kommunikation, Vermittlung. Es ist so eine Art affektive oder körperliche Modi der Wissensproduktion, Klatsch.
Mhm. Ja, das ist spannend. Also gerade jetzt auch das Letzte nochmal mit der affektiven und ebenfalls schon körperlichen Wissensproduktion, weil ja auf der anderen Seite du auch darauf hinweist, dass es auch eine Art von Gossip of Images gibt, wo ich zumindest das auch so verstanden hatte, als ob es letztlich auch darum geht zu sagen, es wird in, mit und durch Bilder geklatscht, getratscht, gegossipt sozusagen, nicht? Und das heißt, da hätten wir dann vielleicht einen Bildkörper sozusagen, aber jetzt nicht unbedingt jetzt diese unmittelbare, direkte Verbindung, interpersonale Verbindung, wo ich jetzt face-to-face mit jemandem am Tratschen bin oder sowas, sondern da gibt es dann eben das Bild, das mit mir tratscht oder das mich zum Tratschen einlädt oder das vielleicht diesen Kreis der Wissenden oder der eben ungefähr Wissenden, der Vermutenden, der Spekulierenden, der Gossip-Betreibenden eigentlich durch das Medium Film oder Bild im Allgemeinen eigentlich vollziehen lässt. Mhm. Worum geht es da bei dieser Konstellation von Gossip of Images?
Ja, das ist sehr schön erklärt, das würde ich übernehmen und bearbeiten.
Das habe ich aus deinem Text.
Ja, danke. Nee. Weil es ist, ich meine, ich weiß nicht, ob es so, ja, ich weiß nicht genau, wie es klingt, so eine Art poetisch oder so. Erstmal, ja, ein Bildkörper finde ich sehr schön, weil meine Doktormutter, die dann dieses Projekt, was als Doktorarbeit vor Jahrzehnten entstanden ist, A Gossip of Images, die Doktormutter von mir, die das betreut hat, ist Vivian Sobchak, eine phänomenologisch arbeitende Filmwissenschaftlerin, vielleicht die wichtigste Figur in der englischen Sprache, die Phänomenologie im Bereich von Filmtheorie reingebracht hat. Und sie spricht von der Körper, von Filmskörper, von der Körper des Films. Das ist interessant. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich schätze Vivian Sobchak sehr und sie ist ein wunderbar komplexer Denker und ein wunderbarer Schreiber. Und ich dachte, ich brauche ihr Auge auf meinen Text und meine Argumente, sodass sie ein bisschen überzeugender werden und besser geschrieben worden werden. Aber in der Tat, glaube ich, habe ich überlegt dann genau dieser phänomenologische Ansatz übernommen, dass Bilder, dass es gibt eine Art Bildkörper. Vielleicht direkt zum Klatsch und Bilder. Ich habe auf einer Seite finde ich, dass wenn wir klatschen, visualisieren wir etwas. Dass es hat was mit, dass es gibt schon eine Art Montagestruktur, wenn man will, wenn wir klatschen, dass wir hören was, wir spekulieren über etwas gemeinsam mit anderen Leuten und spekulieren, auch etymologisch, aber auch die Praxis ist, dass wir testen verschiedene Möglichkeiten aus, dass etwas, was jemand gesehen hat, gehört hat, lässt Fragen offen, die wir durch unsere Spekulationen ergänzen wollen, um ein anderes Bild in der Welt zu schaffen. So sei es so, wenn man will, so mentales Bild, etwas, was wir hinfügen wollen zu dem, was jemand anders gehört oder gesehen hat. Eine Ton oder eine auditative oder visuelle Szene, wenn man will. Und in dem Sinn ist die Praxis von Gossip an sich, finde ich, nicht nur reduzierbar auf mündliche Kommunikation. Es hat was, es ist eine komplexe Zusammenstellung von mündlicher Kommunikation und eine Art Fabulationsfähigkeit. So ein Fabulation nehme ich über Jeu de Leuze von Henri Bergson, so als ein Fähigkeit des Denkens, wenn man will, des Geistes, um irgendwie Legende, Götter, Fabeln zu produzieren. Und so, ich sehe das als eine Art Hervorrufen von Bilder. So, das ist ein Grund, warum ich Gossip und Bilder zusammenbringe. Ein anderer Grund ist, weil ich Filmwissenschaftler bin und interessiert war, wie Zuschauende von Filmen andere Filme in ihrem Kopf produzieren. Ich weiß, Alexander Kluge, der deutsche Filmemacher, Theoretiker, Fernsehmacher, All-Around-Man. Alexander Kluge spricht auch von den Film in den Köpfen des Zuschauenden. Und ich denke, dass der Film, ein Film hört nicht auf mit einer Vorführung. Es lebt weiter in den Gespräche mit Menschen draußen im Foyer und auf der Straße und es lebt weiter und wird weiter gedacht und weiter gemacht in den Texten, die Leute schreiben über den Film. Vielleicht wird das verbessert durch das, was jemanden schreibt, durch das, was jemanden sagt, das, was jemanden erzählt. Und da entsteht eine Art Vervielfältigung von Bilder, die ich zumindest in einem queeren filmkulturellen Kontext aus Gossip beschreibe. Vor allem, wenn es darum geht, diesen Bilder, die eine Relevanz haben für die für das Selbstverständnis einer queeren Klatschgemeinschaft, wenn man will. Und Hollywood-Stars, und nicht nur Hollywood, Bollywood-Stars, verschiedene Film-Stars, Pop-Stars auch, haben in geschichtlich eine sehr wichtige Rolle gespielt als Ausgangspunkt für Klatsch und auch Ausgangspunkt für die gegenkulturelle Konstruktion von Selbstbild und Selbstverständnisse, die oft durch Klatsch produziert werden und in und mit Klatsch produziert werden.
Das ist jetzt unglaublich interessant, auch im Hinblick auf das von dir jetzt eben angesprochene Kino im Kopf, weil, also da gibt es ja unterschiedliche Ebenen zu. Ich muss sofort denken an den Text, den du mir im Vorfeld geschickt hattest. Ich glaube, die Einleitung oder zumindest ein Fragment aus dem bald erscheinenden Buch. Und da hattest du einen Experimentalfilm von, ich glaube, Müller war der Nachname, der Vorname, weiß ich nicht
Matthias
genau.
Müller.
Matthias Müller, ja. Ein Experimentalfilm von Matthias Müller beschrieben, der eigentlich sich eines Hollywood-Bildmaterials bedient hat von unterschiedlichen, in dem Fall weiblichen Hollywood-Stars, über die anscheinend Gerüchte im Umlauf waren innerhalb der queeren Szene, so habe ich es verstanden. Und die wurden aber wiederum eben ja nicht in Hinblick auf irgendwelche als queer zu deutenden Elemente innerhalb der Filme oder sowas zusammengeschnitten, sondern es wurde dann mit diesem Material auch hier wieder eine eigene Narration, eine eigene Geschichte, ein eigenes Kino, in dem Fall nicht nur im Kopf, aber wahrscheinlich mutmaßlich auch zuerst im Kopf von Matthias Müller sozusagen erzeugt. Ne? Also es gab auch da eigentlich eben wieder eine Form von eigener Erzählung über dieses Material, mit dem Material in dem Fall, um dann eigentlich eben, ich weiß nicht, was dann die Situationen waren, es schien mir so, als ob es eher so ein sich gegenseitiges Beäugen, neue Bildachsen, es gab auf jeden Fall einen sehr kreativen und konstruktiven Umgang mit diesem Material, aber gar nicht unbedingt jetzt im Hinblick auf eben irgendwelche als queer zu deutenden Gesten oder sowas, aber trotzdem, und das war eben, fand ich dann das Interessante, an dem Text und wie du das alles geschildert hast und so. Trotzdem hat das Ganze natürlich dann in dem Rezeptionszusammenhang, den du in diesem Kapitel schilderst, nämlich ein queeres, spontanes Open-Air-Filmfestival in San Francisco Anfang der 90er, hat das Ganze nochmal zusätzlich einen eigenen, auch erzählerischen und Rezeptionskontext sozusagen eröffnet. Also auch da gab es dann wieder eben ganz viel Kino im Kopf auf Seiten der Zuschauenden, die dann aber eben das natürlich in einer Art und Weise lesen konnten, weil sie einen geteilten Informationsschatz hatten schon, auf den sie zugreifen konnten, der diese Bilder hat anders dechiffrieren können und anders lesen können und dann sozusagen eigentlich eine Art von erzählerischem Überschuss sozusagen noch mitgeliefert hat, den Matthias Müller mutmaßlich natürlich kannte, sozusagen, aber jetzt die von dir in dem Text dann auch erwähnten, vielleicht Touristen oder so, die zufällig vorbeistolpern, vielleicht nicht kannten, ja. Also ich finde, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ebenen in Bezug auf dieses Kino im Kopf, das da abläuft, und fand eigentlich immer wieder auch beim Lesen deines Textes und der Art und Weise, wie du darüber sprichst, diesen kreativen Aspekt am Gossip eigentlich unglaublich interessant und reich, muss ich sagen.
Ja, ja, das ist auch sehr, finde ich, sehr schön beschrieben. Und vielleicht würde ich hinfügen, nicht nur einen ästhetischen Überschuss, nicht nur einen erzählerischen Überschuss, aber auch einen ästhetischen Überschuss. Das finde ich erstmal wichtig, dass das, was... Und ich betone das, weil es gibt so eine lange Tradition in queeren Communities von so vielleicht man so gegen den Strich lesen, wenn man will. Oder es ist es, Susan Sontag unter anderem hat diese Phänomenen Camp beschrieben aus einer Art und sie, Susan Sontag, hat das so akademisch, intellektuell von queeren Communities übernommen und so versucht, das zu schematisieren in 57 kleinen Notizen in 1964. Und dieser Phänomen Camp ist ein Beispiel für eine Art Lesart von kulturellen, von masskulturellen Produkten, um Standardwertungssystemen umzudenken und um manchmal vergessene kulturelle Produkte wieder aufzuwerten. Du hast gesagt, du beschreibst einen erzählerischen Überschuss. Ich würde vielleicht auch betonen, einen ästhetischen Überschuss. Und was ich damit meine, ist, in einem Rezeptionskontext von Filmen haben queer Zuschauende öfter nicht nur Geschichten in Filmen, die so anders gelesen, aus vielleicht sie konventionell rezipiert würden, aber auch ästhetische Aspekte des Films anders wahrgenommen. Was ich damit meine, ist, man denkt manchmal an einem so Hollywood-Film, klassischer Hollywood-Film, meine ich so von den 30er bis zum 50er in Hollywood, aus das Hollywood-Studio-System sehr stark war und sie haben so Genre-Filme produziert öfter, dass es, wenn man solche Filme, das war auch eine Zeit, aus einem Zensurcode herrschte, wo es nicht erlaubt war, so explizite Darstellungen von schwule Figuren oder lesbische Figuren, von Homosexualität und von Drogennutzung, von anderen Sachen, die als soziale Transgression wahrgenommen wird oder die pathologisiert würde oder kriminalisiert würde. Und aber es ist natürlich nicht zu sagen, dass diese wichtige Aspekte einer Gesellschaft wie Homosexualität nicht präsent waren in den Filmen. Und auf einer Seite, FilmemacherInnen haben kreative Art und Weise entwickelt für sich, wie sie mit diesem Zensurcode umgingen und haben sozusagen die Themen, die für die wichtig sind, wenn es Homosexualität ist, dass es irgendwie noch in der, vielleicht in Subtext oder vielleicht in Andeutungen, Implikation, vielleicht sozusagen im Offscreen, so nicht sichtbar im, aber irgendwie erwähnt, dass etwas außerhalb des Sichtbaren existiert, wo diese Person vielleicht ein anderes Leben hat, wenn sie unsere Kadrierung verlässt. Und dass manche Leute, die Homosexualität nicht sehen wollen in einem Film, können einfach den Film genießen, ohne an die Möglichkeit eines homosexuelles Nachtleben von dieser Figur denken zu müssen. Aber für junge Queers oder für andere schwule, lesbische Zuschauende, vor allem in einer Zeit von großer Homophobie, in den USA zumindest, in den 40er, 50er, haben sie kreative Methode entwickelt, die Homosexualität zu produzieren, die nicht vielleicht sichtbar war, aber die nur impliziert würde, nur aus Innuendo, nur aus Gerücht, nur aus Klatsch irgendwie zu produzieren war. Und so auf der Seite können wir das als so ein erzählerischer Überschuss, aber zugleich ist es auch gibt es einen ästhetischen Überschuss, dass manchmal irgendeine Geste irgendwie vielleicht zu flamboyant, zu aufgetrieben wirkt. Oder manchmal man denkt, warum diese übertriebene Tanzsequenz jetzt? Warum diese Farbe, warum dieser Farbeinsatz? Warum ist die Musik so überdramatisch? So bestimmte wahrgenommen aus vielleicht die Intensität einer Szene nicht entsprechend. Die waren zu ein Überschuss an Intensität, ein Überschuss an Ästhetisierung öffnet eine Möglichkeit, anders zu denken über das, was wir sehen und was wir bekommen. Und das passiert, glaube ich, im Alltag und das passiert als Zuschauende, wenn wir Filme gucken. Und so in zurück zu Matthias Müller und seinem Film Home Stories, ein brillanter Found-Footage-Film, einfach Found-Footage im Sinne nur, er hat, der ganze Film besteht nur aus Bilder aus Hollywood-Filmen, der hat sozusagen nichts Neues dazu gedreht, aber er hat diese Filme neu sozusagen geschnitten. Er hat kleine Momente zusammengeschnitten, um eine Art Kohärenz zu erzählen. Und da hat er einen Fokus auf weibliche Schauspielerin im Momente von intensiver, melodramatischer, oft Angst oder Verunsicherung. Und da ist es eine faszinierende Skizze von der fast Taxonomie der Gästen und die Szenerie, die Inszenierung von weibliche häusliche Beängstigung und auch dramatische Ausdrucksformen, wenn das in einem queeren Filmabend gezeigt wird, vor allem, wie ich beschrieben habe, in San Francisco Anfang der 90er, zur Zeit von AIDS-Krise und sowas, wo viele Leute selber zu Hause genau diese viele schwule Männer, die am meisten betroffen worden sind von AIDS in San Francisco, auch genau diese dramatische Angst hatten, gab so eine Identifikation mit dieser Situation und man könnte dann dabei einen anderen Film im Kopf drehen lassen, sozusagen aus das, was Hollywood gedreht hat und auch vielleicht aus das, was Matthias Müller gedreht hat. Aber da könnte man ihn auch rekrutieren als Teil unserer Klatschgemeinschaft und denken, ach nee, ich glaube, er sieht in dieser Hollywood-Filme genau, was wir sehen, was viele von uns gesehen haben in den Hollywood-Filmen, nämlich Möglichkeiten, der Widerstand gegen eine sexistische, homophobische Gesellschaft und auch Möglichkeiten, andere affektive Communities aufzubauen und andere Formen des Widerstands, wenn man will, durch so eine neue Art zu denken, neue Art, sich selbst zu stilisieren und so weiter. So glaube ich, ja, das ist so ein Punkt. Und es ist wichtig für mich vielleicht so fachlich, so filmwissenschaftlich ist es wichtig für mich, dass wir nicht die Filme auf der Leinwand lassen. Dass wir Filme nicht aus literarischen Texten ausschließlich analysieren. Kann man machen, aber ich finde, Filme leben, wenn sie gezeigt werden, wenn sie rezipiert werden, wenn sie von anderen Menschen fast eingelebt werden. So, und so für mich ist es sehr wichtig, auch die körperliche, affektive, phänomenologische, wenn man will, Wahrnehmung von Filmen mit in mein Denken über die Filme zu reflektieren. Und so, es gibt andere Texte über Matthias Müllers Film, was ist so ein wirklich bahnbrechendes Beispiel für die Auseinandersetzung mit Hollywood Starbuilder in Experimentalfilm und auch für Found-Footage-Filme. Das ist nicht der einzige, es gibt viele lange Traditionen, aber für mich ist es sehr besonders und es ermöglicht meine Anekdote über meine eigene Rezeptionserfahrung in diesem spezifischen Ort und Zeit, San Francisco, Anfang der 90er, temporäre Filmvorführung in der Öffentlichkeit, nicht mit anderen so Experimentalfilme jenseits Fragen von Geschlecht und Sexualität, sondern mit anderen Filmen und Videos, die explizit mit homo, queer, trans, lesbische Sexualität zu tun haben. Das ermöglicht für mich, neu über das Denken dieses Filmes nach zu reflektieren. Und deswegen dann vielleicht habe ich diese Großaufnahme, meine kleine kontingente Filmerfahrung, weil ich habe das Gefühl, dass erstmal leite konzeptionell sehr gut in meine Auseinandersetzung mit Gossip aus einer Praxis der Bilder und auch ist eine wichtige Intervention in der Art und Weise, wie wir über Film sprechen.
Mhm. Genau, wie wir über Film sprechen, aber eben auch, wie wir über Gossip sprechen, weil nämlich ja die mediale Frage da dann natürlich ganz stark mit reinkommt. Und das wäre vielleicht auch noch interessant, ein bisschen weiter auszuloten. Was bedeutet denn das Medium für den Gossip? Also welchen Unterschied macht es? Also du hattest ja jetzt schon die affektive Ebene angesprochen. Die affektive Ebene wird natürlich durch den Film anders bespielt als durch einfach nur jetzt ein Gespräch, in dem irgendwie ich jetzt dann ein Gerücht oder ein Gossip oder ein Klatsch und Tratsch übermittle. Ne? Also welche Rolle spielt für dich dann dieses Medium in Zusammenhang mit Gossip? Welches Potenzial steckt da vielleicht auch spezifisch im Denken über Film als ein Medium von Gossip oder ein Medium, durch das hindurch Gossip auch funktionieren kann?
Ja, ich glaube, ich meine, erstmal gibt es, wenn man denkt an kommerzielle Filme, an kommerzielle Filmindustrien, so nochmal als Beispiel aus Hollywood, gab es auch so eine Gossip-Industrie. Es gab so die Filme, die Filmstudios haben selber Gossip in der Welt geschafft. Es gab Gossip-Columnists, die für verschiedene Journalistinnen, die Klatsch-Journalistinnen, die für verschiedene Zeitschriften gearbeitet haben, die sehr eng sozusagen inoffiziell mit den Studios gearbeitet haben und haben von Studio Werbemenschen, Publicity-Leute Informationen bekommen, manchmal Informationen platziert, zum Beispiel über schwule Schauspieler, dass sie eigentlich verheiratet sind mit einer Frau und dass sie nicht schwul, das kennen wir so mit ein berühmtes Beispiel mit Rock Hudson, so Hollywood-Schauspieler, dass es stand in viele Zeitschriften, dass ja, er verheiratet war, er war verheiratet mit einer Frau, aber dass für schwule Schauspieler, für lesbische Schauspieler werden dann Partnern, sei es Männer oder Frauen, um Heterosexualität aus Norm hervorzurufen. So Gossip ist nicht immer gegen die Norm. Das ist auch vielleicht wichtig. Gossip kann eine Norm aufrechterhalten. Das ist erstmal wichtig. Aber so es gibt eine Verbindung, glaube ich, historisch mit zwischen Gossip und der Filmindustrie. Und ich finde, vielleicht könnte man sagen, auf eine, ich weiß nicht, ob es eine theoretische Ebene ist, aber es ist auf jeden Fall auf eine ganz konkrete Ebene, dass ein Filmbild endet nicht mit der Sichtbaren. Dass wir haben bei Filmen immer ein On-Screen, das, was wir sehen, und ein Off-Screen. Und das ist einfach, das so ein On und Off, das ist Teil der, so bei jedem Film, würde ich sagen, dass wir haben das, was wir sehen, was die Kamera zeigt, und das, was wir imaginieren, ist zu finden, jenseits der vier Linien, die eine Kadrierung machen, oder mit Noel Birch, ein amerikanisch, aber in Frankreich seit langem lebender Theoretiker. Er spricht von sechs Arten oder sechs Orten des Offscreens. So die vier, die ich so oben und unten von der Kadrierung, rechts und links und auch hinter dem Sehnenbild, so im Bild hinter und dann hinter der Kamera. Für ihn. Ich muss nicht so fachspezifisch da sein, aber ich denke, bei jedes Event, wenn man einen Film guckt, denken wir vielleicht nicht immer an das Offscreen, aber es arbeitet mit. Und manche Filmemacherinnen sind viel Geschichte in der Art und Weise, wie sie das Offscreen reinbringen. Wir können denken an Horrorfilme. Das ist ein wunderbares Beispiel für, wie wichtig das Offscreen ist für das, was wir on-screen sehen, weil wir fiebern mit und denken, oh nee, geh nicht da, oh, der ist hinter dir oder sowas, weil wir wissen, dass es gibt ein On und ein Off und dass der Offscreen ist ein imaginärer Teil der, der narrative Welt des Films. Es ist da, aber nicht immer gezeigt. Und so, ich erwähne das und skizziere das, weil diese Beziehung zwischen On und Off, zwischen sichtbar und unsichtbar, hörbar und nicht hörbar, finde ich sehr ähnlich verwandt mit wie Gossip funktioniert. Dass bei Gossip glauben wir, dass das, was wir gehört haben, nicht alles, was über diese Geschichte zu erzählen ist. Es gibt noch was so hinter, dahinter. Kenneth Anger, der großartige Experimentalfilmemacher und auch Gossip-Genie, der Hollywood Babylon-Bücher geschrieben hat, diese Bücher, wo er über Klatsch, ich spreche so eher böse, skandalisierende Klatsch, über vor allem in dem ersten Hollywood Babylon-Buch, die so frühen Filmzeiten aus den 10., 20er, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Er fängt sein Buch an mit einer Betrachtung genau über diese On- und Offscreen, dass irgendwie Onscreen hat Hollywood so eine Art moralische Anständigkeit präsentiert, aber hinter der Leinwand, hinter der Kamera gab es wilde Partys, Besoffenheit, auch Mord und weil die so ein Star ist eine kommerzielle Konstruktion. Es gibt auch eine Hinterbühne sozusagen zum Stardom, ein Offscreen, was vielleicht nicht gezeigt ist, aber imaginiert ist. Von manchen von uns, von manchen nicht. Und so, ich sehe in diese Medium, wenn wir wollen, von Film, von audiovisuellen Bewegtbilder, schon an sich eine Art Montagestruktur, on-off, so Ton-Bild, wo wir Verwandtschaften mit der Art und Weise, wie Gossip aus Medium, wenn wir das so bezeichnen möchten, funktioniert. Auch diese ähnliche Montagestruktur zwischen das Gehörte vielleicht und das Gesehene oder Vermutete oder Visualisierte, Imaginierte, dass wir bringen Dinge zusammen, um ein Bild zu schaffen, die wir weitergehen können für Leute, die wir trauen und die ausreichend Interesse haben können an diese Bilder, die wir weiter zirkulieren möchten.
Welche Rolle spielt in dem Ganzen die Frage der Wahrheit oder vielleicht die Politiken der Wahrheit, die dann auch damit verbunden sind? Also das, was du beschreibst, ist ja eigentlich ein auch sehr starker Konstruktionseffort, also eigentlich eine gemeinsame Konstruktion dieses Gossips oder dieses Bildes, das eben über das hinausgeht, von dem man meint, schon was zu wissen oder so. Aber wie ist dieses Zusammenspiel zwischen, wie viel braucht es zum Beispiel an zumindest geglaubt, echtem oder wahrem, um dann auf das aufspringend oder an das andockend quasi noch einen Gossip dazu konstruieren zu können? Also wie gibt es da ein Zusammenspiel oder ginge es zum Beispiel auch genauso gut einfach eine komplette Konstruktion, die nichts mehr weiter großartig mit der in Anführungsstrichen Wirklichkeit zu tun hat, irgendwie zu vollführen und man hätte damit genauso viel Erfolg als Gossip? Weil also vermuten würde man ja, es braucht in irgendeiner Form zumindest mal eine gewisse Plausibilität an dem Gossip, damit der gut funktioniert. Das heißt, irgendeine Form von Verankerung oder so scheint es da ja schon zu geben. Also was würdest du sagen, was ist da dieses Zusammenspiel zwischen eben auf der einen Seite in Anführungsstrichen Wahrheit und der von dir auch schon angesprochenen Fabulation, dem Ausdenken, dem Hinzukonstruieren?
Ja, ich glaube, Gossip hängt nicht von so Wahrheit ab, sondern von Glauben, dass es geht, dass sozusagen die Epistemologie des Gossips ist eine Hervorheben von Glauben über Wissen oder Glauben aus Wissen, Glauben aus einer Art ja, eine Art Wissen. Und so, ich glaube, es muss dann ausreichend, es muss plausibel sein. Es muss auch eine Art Resonanz in sich selbst haben, in das Selbst, dass man denkt, dass diese Person, ja, diese Person hat, ich weiß nicht, ist mit, jetzt fehlt mir keine juicy Gossip-Geschichte ein, aber diese Frau hat nie, diese berühmte weibliche Star ist nie in der Öffentlichkeit mit einem Mann zusammen. Es gab nie was in der Presse, dass diese Frau verheiratet ist mit einem Mann, dass sie einen männlichen Liebhaber hat, dass sie gepaart ist mit einem Mann. Und so man denkt, ah, interessant. Und das Haarschnitt und die Rollen, die die Person spielt, die Art und Weise, wie diese Person auf der Leinwand Weiblichkeit oder Männlichkeit verkörpert, entspricht nicht so ein heteronormative Vorstellung davon. Vielleicht macht dieses Starbild, wenn man will, offen für mögliche queer Klatsch. Es sichert es nicht, aber es könnte plausibel sein, weil ich weiß aus Erfahrung, dass Menschen, vor allem Hollywood-Stars, das irgendwie, oder auch ich aus meiner Erfahrung, vielleicht habe ich auch die Erfahrung, dass ich manchmal nicht der Öffentlichkeit, sei es eine familiäre Öffentlichkeit, so meine Familie oder sowas, alle meine queeren Karten auf dem Tisch gelegt haben, sozusagen, dass ich auch so irgendwie manchmal der einfache Lösung gesagt habe, statt zu sagen, hey, ich schlafe mit Männern oder es ist komplizierter, ich schlafe mit Männern und Frauen oder ich weiß nicht, einfach eine einfache heteronormative Vorstellung zu liefern. Und so viele von uns haben diese Erfahrung. Nicht, dass wir alle das gemacht haben, aber wir wissen, dass das ist oft eine Antwort auf Homophobie, Transphobie, Queerfeindlichkeit in der Gesellschaft. Und dabei sehen wir, ist das at work in diesem Beispiel. Okay, so das ist so ein Weg, wie dann Klatsch, jetzt spreche ich wieder so Klatsch über Stars, aber es muss nicht Stars, es kann über jemand anderes, wie das dann so eine Art Katalysator für Klatsch. Ja, so Klatsch, der Gossip, es braucht keine Wahrheit, um verteilt zu werden. Es verlangt Glauben von Leuten, dass es könnte möglich sein. Es ist im Bereich der Plausibilität. Und deswegen ist es, zumindest ich glaube, dass es im Bereich der Plausibilität ist. Und deswegen ist es etwas, was ich zu Vertrauten zirkulieren möchte. Weil ich denke, ich kann was damit machen. Und vielleicht können Sie was damit machen. Und so ist es wahr genug, um so es einen Nutzen hat für mich. Und im queeren Kontext denke ich, ein Nutzen für meine Vorstellung des Selbst und der Möglichkeiten in der Welt. Dass solche Leute das machen können, dass sie so flamboyant, so emotional, übergreifend, so sexuell, nicht normativ, in ihrer Geschlechterpräsentation sich so umgehen können, sich so verkleiden können, dass das möglich ist, ist toll. Und ich will weiter darüber nachdenken und weiter in Form von Klatsch mit anderen Leuten diese Möglichkeiten erweitern, vervielfachen, komplizieren, das hilft mir, eine Kollektive zu schaffen und auch eine andere Perspektive über die Welt jenseits dieses Kollektivs.
Und dann braucht es aber ja trotzdem noch so ein paar andere Elemente auch, damit der Gossip wirklich funktioniert. Ich kann mich erinnern, jetzt während der Tagung hast du zumindest irgendwann mal in einem Kommentar angedeutet, es bräuchte schon auch irgendwie eine gewisse Form von Naughtiness. Also es muss schon irgendwie auch so ein bisschen, also Spaß machen, aber Spaß machen im Sinne des leicht Überschreitens. Es muss schon irgendwie so ein bisschen eine spezielle Art von Spaß sein, der vielleicht ein bisschen was Schmutziges hat, ein bisschen was Übergriffiges hat, vielleicht manchmal auch ein bisschen was Gemeines hat. Also es gibt dann noch andere Elemente am Gossip, die vielleicht als Katalysator, als Verstärker dann doch auch funktionieren. Was würdest du sagen, was ist das? Was braucht es dann noch, damit der Gossip wirklich gut funktioniert?
Ich meine, da Gossip an sich so erstmal unsanktionierte Information, unverifizierte Information weitergibt. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt, aber auch ein Aspekt ist, dass es so, es Gossip im Gegensatz zu Gerüchte nochmal geht um das Sprechen in der Regel mit jemandem über ein abwesender Dritte. Und das kann sehr unangenehm sich anfühlen. Und da gibt es, ich meine, moralische, ethische Fragestellungen, ist das okay, über so jemanden zu sprechen? Über jemanden zu sprechen, die oder der nicht da ist. Und das erstmal, diese Grundkonstellation von Gossip, glaube ich, verlangt eine gewisse affektive Schattenbereich oder Schattenreich der Affekten. Allerdings finde ich es nicht immer schlecht oder böse, wenn man spricht über andere Leute. Kann sehr gute Gründe. Man sagt, ach, wir machen eine Überraschungsgeburtstagsparty für jemanden. Das ist toll. Aber das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Es gibt und sagt niemanden und man leitet das weiter. Ich weiß nicht, ob das Klatsch
ist. Kein Gossip,
ist,
oder?
Aber es ist ja,
nicht,
kein
ist
Gossip.
Nicht wirklich Gossip.
Nicht wirklich
oder?
Gossip, weil es ist nicht so eher diese Transgression oder ja, so.
Es muss schon irgendwie
eher,
juicy sein.
Ja, es kann was. Sorry.
Es muss schon irgendwie juicy sein. In
ja, es muss
Form.
Juicy. Ja, das stimmt. Das war nur ein Beispiel für Sprechen über jemanden, der nicht da ist. Aber es muss, glaube ich, um Gossip zu sein, ja, auch diese ja, juicy im Sinne von Transgression. Es gibt eine Transgression, was stattgefunden hat oder was wahrgenommen wird, etwas als Transgression wahrgenommen wird. Und der Spaß daran ist dann zu reflektieren über diese Transgression. Und Gossip kann sehr böse sein, dass wir freuen uns, dass jemanden ich weiß nicht, seine Stelle verloren hat, weil er immer besoffen da aufgetaucht ist bei der Arbeit. Und wir klatschen darüber. Es ist noch nicht wirklich öffentlich. Die haben gesagt nur, ach, wir verabschieden uns von dieser, das war eine tolle Zusammenarbeit oder sowas, aber alle wissen, ach, der wurde gekündigt, weil er immer besoffen war. Und wir klatschen darüber. Das ist vielleicht, manche können Spaß daran haben, ach, diese Person war blöd und machtübergreifend oder sowas. Aber diese Art des Klatsch finde ich persönlich nicht so interessant. Das, glaube ich, ist Klatsch. Es gibt diese böse Klatsch. Aber das, glaube ich, ist auch nicht, das ist nicht der Art Klatsch, die mich interessiert. Da mache ich manchmal mit und dann denke ich, das interessiert mich nicht so sehr, weil das ist nur der Verbreitung von schlechten Affekt irgendwie. Und ich will nicht, ich will das nicht einfach weitergeben. Aber der Klatsch, wenn es darum geht, mit Menschen, die dann denken wollen, dass es andere Möglichkeiten des Lebens sein können, aber die doch Konvention übergreifend sind, die transgressiv sind, die sexuell, emotional transgressiv sind. Man spricht über die, man kann spekulieren mit anderen Leuten darüber. Es kann auch ein unangenehmer Aspekt, weil es ist immer noch nicht auf Wahrheit basiert, aber es ist basiert auf mein Vertrauen der Person, die mir das weitergegeben hat. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich finde es sehr interessant, darüber zu reflektieren, in Form von Spekulationen mit jemand anders, den ich traue. Das kann unangenehm sein und zugleich ermöglichend. So, es ist naughty im Sinne, dass wir klatschen über Transgressionen von Menschen, die nicht da sind, und wir vielleicht bauen was auf in unserem Kopf über diese Person, weil es, aber warum tun wir das? So, das an sich ist vielleicht, fühlt sich naughty an. Ich glaube, weil wir einfach eine Art moralische Haltung geerbt haben. Aber es muss nicht naughty bleiben. Er muss nicht bei diesem negativen Affekt von Naughtiness bleiben. Es kann auch gleichzeitig durch die Möglichkeiten des Neudenkens über Selbst und andere, Selbst und Welt, Verhalten von uns und Verhalten von anderen, könnte es auch, könnte diese Naughtiness vielleicht umgewertet in eine Art produktive, positive Affekt, wenn man will. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so gut erklärt ist, aber so, ich glaube, es ist, das Gossip bleibt naughty, weil wir spekulieren über Transgressionen von anderen, ohne mit denen das vorher abzusprechen. Aber es kann uns ermöglichen, was Produktives, Gutes, in dem Sinn Konstruktives aufzubauen. Und das, ich meine, in einem Sinn, dass es so fast Identitätskonstruktion ist, immer so relational. Es ist vielleicht, wir wissen nicht immer, wer uns beeinflusst hat. Und manchmal ist es vielleicht nicht gewollt von dieser Person, dass wir unsere eigene Identität oder Community Identities aufbauen, ausgehend von etwas, was diese Person gemacht, gesagt oder nicht gesagt hat, aber ausgehend von diesem Verhalten. Aber das ist in einem Sinn egal. Vielleicht egal für uns, nicht egal für die Person. Wir haben das gehört bei der Tagung über Gilles Deleuze's Fingernägel, wie verletzt Gilles Deleuze war, zu hören, dass Menschen spekulieren über seine Fingernägel und konstruieren aus diesen Spekulationen eine Art Gemeinschaft. Das verwandelt Deleuze in ein Objekt, was er Star nennt. Und das war für ihn unangenehm. Das war auch nicht so nett von Michel Cressol, der ihn dann diese Klatsch verraten hat, sozusagen, und gegen ihn benutzt hat, um ihn zu kritisieren. Aber wenn der Klatsch einfach zirkulierte und die Person, über den die Leute geklatscht haben, nie davon weiß oder davon wusste, what's the problem? Ich sehe das als nicht notwendigerweise ein Problem.
Und es gab ja auch im Publikum auf jeden Fall dann eine Wortmeldung, die eher in die Richtung ging, zu sagen, Gilles Deleuze hätte sich nicht so anstellen sollen. Das wäre doch eigentlich eben bis zu einem gewissen Grad normal, dass man eben auch als ein solches Objekt von Identitätskonstruktion herhalten muss, wenn man zum Beispiel eben in der Öffentlichkeit steht. Und in anderen Kontexten würde ja auch nicht so sehr auf diesem gefestigten Ich, das in dem Fall eben nicht für Gerüchte herhalten soll, ja, sagen, bestehen. Ne? Ja. Ich hätte aber noch ein anderes Beispiel, ja, das auf einer anderen Ebene die Sache also auch einfängt, aber anders nochmal vielleicht auch machttechnisch problematisiert, nämlich der Fall von Peter Thiel. Peter Thiel wurde ja von Gawker, dem Online, ich glaube, Gossip-Plattform eigentlich hauptsächlich, wenn ich das, ich glaube, es war auf jeden Fall eher so ein Boulevard-Internetmedium, Gawker, wurde von Gawker geoutet. Ich glaube, Anfang der 2010er Jahre. Peter Thiel hat sich da sehr drüber geärgert und drüber beschwert. Und dann, ich glaube, 10 Jahre später oder sowas, also auf jeden Fall zeitverzögert, was so ein bisschen auch den Charakter von einem Evil Plan hatte, hat er dann also sehr strukturiert vorgehend und sehr strategisch und geplant vorgehend Gawker zerstört, indem er Hulk Hogan verwendet hat, um einen Lawsuit anzustreben gegen Gawker, der dann wiederum dieses Internetportal komplett finanziell ruiniert hat. Und da sind ja jetzt ganz viele Register eigentlich aufgerufen von dem, mit dem du dich da auch auseinandersetzt. Es gab eigentlich einen Gossip sozusagen, ne, der in dem Fall sogar auch eben eigentlich die queere Community betroffen, oder nicht Community, in dem Fall also Peter Thiel als homosexuellen Mann betroffen hat, der wiederum aber dann eigentlich in keinster Form diesen Aspekt, den du jetzt betonst, nämlich diesen positiven Aspekt der Identitätsbildung sozusagen irgendwie gesehen, anerkannt und geschätzt hat oder sowas oder dafür herhalten wollte, sondern im Gegenteil eigentlich dann ja sehr machtpolitisch im Grunde vorgegangen ist gegen diese Form von Gossip. Das mag jetzt vielleicht auch dann einfach meine Lesart sein, aber bis zu einem gewissen Grad macht es zumindest für mich auch den Eindruck, als ob es da eigentlich spezifisch um die Auslöschung einer bestimmten Form von auch eben subversiven Kraft innerhalb des Gerüchts oder einer eben kollektiv konstruierenden Kraft innerhalb des Gerüchts geht. Also zumindest hat auf mich diese Form von, also Radikalangriff, den das ja dann hatte von Seiten Peter Thiels wiederum, hat eigentlich eher immer eine machtpolitische Lesart eigentlich hervorgerufen, die sich gegen diese Form von kollektiv konstruierender Bottom-up-Identität auch richtet, sozusagen. Hast du dich in irgendeiner Form mit diesem Fall auseinandergesetzt, weil der ja eigentlich viel anspricht von dem, womit du dich auch auseinandersetzt, nicht?
Ja, nee, finde ich sehr spannend. Habe ich nicht. Ich habe nicht damit auseinandergesetzt. Ich kann vielleicht nur assoziativ dazu sagen, dass erstmal weiß ich nicht, warum Gawker Thiel sozusagen geoutet hat. Da denke ich an die Praxis von Aktivistinnen, von Queer-Aktivistinnen Anfang der 90er Jahren, der Praxis von Outing. Was war ein umstrittene Praxis? Es war in Praxis zur Zeit von AIDS-Aktivismus, Queer-Aktivismus, diese Übergangsphase aus Queer-Aktivismus, aus AIDS-Aktivismus entstanden ist, wo Aktivistinnen gesagt haben, bestimmte prominente Figuren tragen zu unserer Unterdrückung bei. Und diese Figuren, sei es Politiker, PolitikerInnen, sind eigentlich schwul oder lesbisch. Jodie Foster, da war der Bürgermeister von New York, Mayor Koch. Wir wissen durch unsere Kreisen, dass diese Leute schwul oder lesbisch sind. Die sind nicht öffentlich über ihr Schwul oder lesbisch sein, aber sie in ihr politische Entscheidungen, politische Handlungen oder Darstellungspolitik bei Stars tragen zur Homophobie, zur Unterdrückung von Homosexualität, Transsexualität, Lesben bei. Oder tun nichts gegen AIDS, gegen schwulfreundliche AIDS-Informationen in der Welt zu schaffen oder nicht sexistische, rassistische Definitionen von AIDS und medizinische Unterstützung zu unterstützen. Und so dann haben bestimmte Journalistinnen oder Aktivistinnen gesagt, wir outen diese Person als schwul oder lesbisch oder queer, lass uns sagen, allgemein, weil wir wollen, dass sie gezwungen sind, mehr für uns zu tun. Das finde ich, da sehen wir diese, so einen Moment, wo Gossip oder diese Klatschgemeinschaft, wo Gossip, was zirkuliert in einem, lass uns sagen, Klatschgemeinschaft, so Queer Community, in Skandal wechselt, wo Klatsch aus Skandal gebracht, wo Klatsch außerhalb dieser Gemeinschaft angewendet wird als Waffe. Es gibt anthropologische Studien, zum Beispiel über, habe ich so einiges gelesen, über so kleine Communities von Frauen in einem Dorf, die dann klatschen untereinander und klatschen wie auf Deutsch, der Ursprung von Klatschen, so Klatschweibern, sie waschen Wäsche und der Geräusch, was man macht, wenn man Wäsche wäscht und klatscht gegen den Wand oder was auch immer, ist ein klatschender Geräusch. Und so das Sprechen bei der Arbeit, was Klatsch ist, nach Birgit Althans, ist ein Sprechen in diesem anthropologischen Studie über die Transgressionen ihrer Männer. Und dieser Mann behandelt seine Frau schlecht oder dieser Mann hat eine Affäre in einem anderen Dorf mit jemandem. Und zu bestimmten Zeiten werden die Frauen eine Entscheidung, oder einzelne Frauen eine Entscheidung treffen, ich mache diese Klatsch öffentlich, um skandalisieren, um diesen Mann zu beschämen oder um eine Veränderung seines Verhaltens zu schaffen. So, da sehe ich so einen Wechsel zwischen verschiedenen Medien, wenn man will, von so Gossip aus Medium zu Skandal. Und da könnte ich sagen, dann zurück zu AIDS-Aktivismus. Es ist eine ethische Frage, ob man das macht und wenn man das macht und wie man das macht, warum man das macht. Und auch in zu Zeiten von Outing von closeted schwule oder lesbische Figuren war das umstritten in der Community, ob das wirklich gut ist, vor allem wenn wir selber glauben, dass es ethisch notwendig ist, dass Menschen selber zu dem Erkenntnis kommen, öffentlich, dass sie schwul oder queer sind, dass sie öffentlich das annehmen, dass das vielleicht auch ein wichtiger ethischer Wert ist in der Entwicklung der schwul-lesbischen Befreiungsbewegung, weil es ist nicht, man muss sich nicht schämen, man soll sich nicht schämen, es ist ein wunderbares Ding, irgendwie schwul, lesbisch, queer, trans zu sein und das soll öffentlich gemacht werden von Menschen mit Freude oder in der Sprache der Befreiungsbewegung mit Stolz, dann ist das nicht ethisch fragwürdig, wenn Leute jemanden zwingt, öffentlich diese Info bringen über jemanden in der Öffentlichkeit. Ist das nicht möglicherweise homophobisch selbst oder eine Fortsetzung von Homophobie? Und so, ich fand Outing in bestimmten Fällen persönlich auch nicht so schlecht, wenn es wirklich Figuren, Politikern gab, die dann direkt verantwortlich sind für Politiken, die Menschen unterdrücken und sie so tun und sie arbeiten an einer Gesellschaft, als ob sie nicht schwul sind. Ich weiß nicht genau die Gründe. Ich meine, Peter Thiel hat ausreichend schlechte Dinge in der Welt verbreitet und gemacht. Muss aufpassen, weil der ist sehr anklagegeil. Aber ich weiß nicht genau, warum das bei Gorka jetzt, wir outen ihn. Ich weiß nicht, ob Gorka, ob es eine queeren, das ist auch eine Frage, kam es aus der queeren Community oder ist das von nicht queeren Menschen, die dann wirklich homophobisch gegen Thiel agieren möchten mit dieser Outing und das ist nicht zu unterstützen. Zugleich ist es sehr schwer für mich, irgendwie überhaupt Peter Thiel zu verteidigen in irgendeiner Art und Weise, aber trotzdem will ich nicht, dass mehr Homophobie in der Welt wird und verbreitet wird. So, ich musste dann den Fall nochmal näher untersuchen.
Ja, ja. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau erinnern. Ich glaube schon, dass es irgendwie auch darum ging, dass Peter Thiel unternehmerische Verbindungen nach Saudi-Arabien hat und es da eben so eine Form von Hypocrisy gibt, die, glaube ich, damals schon also ein Bestandteil dessen war, so dass es darum ging. Ja. Aber im Einzelnen weiß ich es auch nicht. Ich fand halt vor allem eben dann diese Reaktion, eben wie gesagt, aus so einer machtpolitischen Perspektive heraus relativ interessant, ne? Dass er da wirklich dieses zerstörerische Element dann hatte, ne? Also in der Art und Weise, wie wirklich dann jetzt Also am Ende gibt es ja das Medium dann nicht mehr ganz konkret wegen Peter
ja.
Thiel.
Weil er ja, das nee, stimmt. Hat. Und das ist auch anders, als ja. Jean Deleuze reagiert hat.
Ja, das stimmt. Beispiel,
der hat ja. sogar diesen Brief, ich weiß nicht, ob er, ah ja, der hat den Brief dann veröffentlicht, selbst in Büchern von ihm, glaube ich.
Ja.
Den Brief, den er an Michel Crusoe geschickt hat mit der Antwort auf und wo er das thematisiert. So, das finde ich, find ich eine interessante Differenz.
Andere Wendung, ah ja.
Ja.
Gut, ich frage am Ende immer noch nach einem Gerücht. Hättest du ein Gerücht für mich?
Ein Gerücht? Es gibt, ja, ich muss überlegen über Gerücht, weil ich bin eher so klatschorientiert.
Okay, dann machen wir eine Ausnahme. Wir machen eine Ausnahme. Du kannst
ja,
einfach ein bisschen
muss,
Gossip liefern,
ja,
wenn du
ja.
möchtest. Die bisschen, Tagung ist zwar gerüchteorientiert,
ja, nee,
aber die Überschneidungen
nee,
sind
stimmt.
ja dann doch groß genug. Ja?
Nee, Gerüchte... ja, ich habe gehört, dass bei einer wichtigen Kulturinstitution in Berlin, dass es eine große was so Flucht von Arbeiter gibt, dass viele irgendwie die Institution verlassen. Vielleicht war die Institution unter so einem politischen Druck steht. Bestimmte Themen nicht anzusprechen, bestimmte Sachen, so Palästina-Solidarität-Sachen nicht zu featuren und dass es aus verschiedenen Gründen gibt, warum dann Leute denken, ich glaube, ich bleibe nicht hier, weil es ist jetzt so eine unterdrückliche Atmosphäre. Das habe ich gehört, das ist so ein kleiner Gerücht. was ich dann in der Welt hiermit lanciere.
Okay, wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke.
Musik